Wenn man euch fragen würde nach Schwächen und Stärken der Gemeinde, würde euch natürlich nur Schwächen einfallen, nein, aber was würdet ihr dann als größte Stärke unserer Gemeinde darstellen, nennen? Ja?
Der Zusammenhalt.
Richtig.
Und dass Jesus Christus in der Mitte ist. Das ist das A und O, dass wir hier zusammenkommen.
Richtig, das sind, denke ich, genau die beiden Stärken, die ich auch nennen würde. Einmal die Gemeinschaft, die innige Gemeinschaft, die Annahme des anderen und dann, dass Jesus natürlich immer Zentrum unserer Anbetung ist. Und wie gesagt, die Gemeinschaft ist, denke ich, das, was uns am meisten auch bewegt, am meisten Freude macht und auch nach außen hin eine unserer Stärken ist, die wirkt. Und dennoch haben wir für dieses Jahr das Jahr der Gemeinschaft ausgerufen. Warum, wenn doch alles paletti ist, wenn wir eigentlich genug Gemeinschaft haben? Ich denke, Ziel dieses Jahres der Gemeinschaft ist, uns unserer Stärke noch mehr bewusst zu werden, uns wirklich auch daran freuen zu können, von ganzem Herzen. Aber auch darüber zu sprechen, dass diese Stärke, diese Gemeinschaft kein Selbstzweck ist. Dass sie nicht dazu dient, dass wir uns wohlfühlen. Das ist ein sehr schönes, nützliches und von uns sehr geliebtes Nebenprodukt. Aber dass diese Gemeinschaft einen Zweck hat. Nämlich einen Zweck, Gott in dieser Welt darzustellen, Jesu Leib zu bilden und anderen Menschen zu sagen, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, nämlich Jesus Christus. Um dieses Jahr der Gemeinschaft richtig zu zelebrieren, will ich mal sagen, haben wir uns gemeinsam überlegt, wie uns diese Frage, was Gemeinschaft bedeuten soll, wie sie in uns gestärkt werden soll, noch mehr zu unserem täglichen Gesprächsthema werden lassen können. Wir, das heißt diejenigen, die hier vorne meistens stehen, aber auch die, die beispielsweise in der Bibelstunde Dienst tun, wie Uli 2 oder andere. Ich will kurz skizzieren, was Uli in der Bibelstunde in der Richtung uns nahegebracht hat, weil ich finde, dass die Gedanken, die da drin sind, ganz wichtig sind. Zu einmal stellt er natürlich dar, dass Gemeinschaft gegenseitiges Anteil nehmen und geben ist. Aber die Verbindung der Gläubigen entsteht eben nicht durch eigenes Handeln, also dadurch, dass wir aus eigenem Antrieb hierher kommen, sondern durch die gemeinsame Teilhabe an Christus und seinen Gaben. Und er arbeitet auch heraus in seinen Bibelbetrachtungen, dass Paulus eigentlich keinen im Wesen des Menschen begründeten Gemeinschaftsbegriff kennt. Außer natürlich der Familie. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns klar darüber sind, dass wir in diese Gemeinschaft hineingetan sind durch die Taufe, die nicht aussagt, dass wir Teil der Gemeinschaft werden wollen, sondern dass wir uns hineingenommen wissen in Jesu Tod, in seine Auferstehung, in seine Herrlichkeit und so neu geboren werden und damit in eine neue Familie, nämlich in die Gemeinschaft, von der wir hier sprechen, die Gemeinschaft der Heiligen, hineinkommen. Das ist das, was Uli in der Bibelstunde zum Thema Gemeinschaft herausgearbeitet hat und das finde ich also sehr, sehr wichtig und gut. Im Prinzip ist das, darüber werde ich noch weiter sprechen. Dann haben wir uns gedacht, wir bearbeiten das Thema Gemeinschaft in einer Predigtserie. Heute fange ich damit an. Heute frage ich mich nach dem Grund für die Gemeinschaft. Und dann in 3 Wochen werdet ihr etwas über die Teilhabe an Christus hören von Uli. Und dann wird Herbert unseren Freund nahebringen, Jesus. Und schließlich Dirk über die Gemeinde, den Leib Christi sprechen. Das sind die Vorschläge, die wir haben als Predigtthemen. Und ihr seid natürlich aufgerufen zu fragen, ob es noch weitere Themen gibt oder ob wir vielleicht das falsche Thema haben. Aber dazu wird Dirk uns nächste Woche auch etwas sagen. Aber auf jeden Fall seid ihr alle natürlich aufgerufen, aktiv und vielleicht sogar heftig an dieser Diskussion teilzunehmen, was Gemeinschaft ist, welchen Grund und welchen Zweck sie vor allen Dingen hat, damit wir dadurch in der Diskussion auch im Gespräch durch den Heiligen Geist auch den Leib Jesu stärken. Was ich nicht vergessen darf, was wir auch zu diesem Thema beitragen wollen, ist Gmünden. Da soll es auch hauptsächlich um das Thema Gemeinschaft gehen. Und da bin ich schon sehr gespannt, was auf uns zukommt. Das werden wir erleben, Gott will. Gut, jetzt aber zu meinem eigentlichen Thema. Grund der Gemeinschaft. Gehen wir mal ganz dumm ran. Zunächst mal, wenn man wissen will, worum es sich handelt, wenn man ein Wort an den Kopf geschmissen bekommt, dann geht man ins Lexikon. Das habe ich auch getan und ich habe zufälligerweise das Polytlexikon aufgeschlagen und da steht dann drin, Gemeinschaft bezeichnet eine wechselseitige Verbindung von Personen oder Staaten, die nicht ausschließlich rational zweckorientiert, sondern auch auf Zuneigung und innere Verbundenheit angelegt ist. So die Österreicher, die Deutschen lieben. Wow. Gut. Und weiter. Gemeinschaft ist ein soziologischer Begriff, der die Nähe und Vertrautheit menschlichen Zusammenlebens betont und damit die soziale Gemeinschaft den modernen, anonymer werdenden Massengesellschaften gegenüberstellt. Seht ihr unsere Gemeinschaft? Uns darin beschrieben? Ich denke, das, was hier beschrieben wird, ist auch bei uns vorhanden. Aber es ist nicht alles, was Gemeinde Christi ausmacht. Und es darf auch nicht alles sein, was Gemeinde Christi ausmacht. Denn Gemeinde besteht ja nicht im Wesentlichen aus der Zuneigung untereinander, die bei uns ja auch sehr groß ist und wichtig ist und die wir genießen, sondern, ihr kennt natürlich die Antwort, wenn unsere Gemeinschaft nur aus der Zuneigung untereinander bestünde, dann sind wir fast weniger als ein Schützenverein oder ein Gesangschor. Schützenverein, Sportverein, Karnevalsverein, Kleintierzüchterverein oder ein Chor oder eine politische Partei oder welche Gemeinschaft wir auch betrachten, existieren nur deshalb, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Und auch wir kommen natürlich hier zusammen, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Und heute Morgen geht es hauptsächlich darum, welches Ziel haben wir. Das wollen wir uns ins Gedächtnis rufen und wollen es uns wirklich in die Herzen schreiben, warum wir hier zusammenkommen. Dazu einige Fragen. Und die Fragen haben vielleicht zunächst mal nichts mit der Gemeinschaft, mit dem Thema Gemeinschaft zu tun, aber ich finde, sie sind wichtig, beantwortet zu werden, damit wir wissen, was hier unsere Gemeinschaft wirklich bedeutet. Erste Frage, wozu leben wir? Eine Frage, die natürlich jeden beschäftigt und schon Generationen vor uns beschäftigt hat. Und ein Punkt bei dieser Sache ist schon in dieser Frage selbst schlecht, denke ich. Denn es geht hier immer um uns. Wir fangen immer dabei an, Fragen zu stellen, die uns betreffen, die sich um uns drehen. Was will ich werden? Was soll aus meinem Leben werden? Wie sehen meine Ziele, meine Träume, meine Vorstellungen von der Zukunft aus? Und ich denke, wenn wir in dieser Frageform verharren, uns eben nur um uns selbst bewegen, werden wir den Sinn und das Ziel unseres Lebens nie finden. Die Frage muss anders lauten. Die Frage muss lauten, welchen Sinn hat Gott meinem Leben gegeben? Deshalb habe ich Ingrid gebeten, den Epheser, im Epheserbrief so eine lange Stelle zu lesen, weil darin viel von dem drin steht, was Gott von uns will. Im Kolosser 1,16 steht unter anderem: Denn in ihm, in Jesus, in Gott, ist alles, was es im Himmel und auf Erden gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Eigentlich ganz schön harter Tobak, ne? Es geht gar nicht um uns. Es geht nicht darum, wie ich meinem Leben Sinn und Zweck gebe, nicht um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit und Glück, sondern es geht darum, den Willen Gottes zu erfüllen. Dass das andere dann daraus fließt, darüber sprechen wir später. Wir akzeptieren ganz gerne, fast jeder von uns, auch außerhalb, dass wir von Gott geschaffen sind. Aber wie wenig akzeptieren wir, dass wir für ihn geschaffen sind. Dass unser Leben nicht unser Eigentum ist, sondern sein Eigentum. Dass wir ihn nicht für unsere Ziele gebrauchen können, sondern dass seine Ziele unsere Ziele sein sollen. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 8, Verse 6 bis 8, was die eigene Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber, denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner eigenen Natur bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ich glaube, das machen wir uns viel zu wenig klar. Aber wenn wir das begreifen, wenn es uns wirklich ins Herz geht, wenn es unser Herz bewegt, dann sind wir wirklich auf dem Weg zu fragen, was Gott will, welches Ziel, welchen Sinn er für mein Leben hat. Kommen wir zum Epheserbrief. Epheser 1, 4 bis 12. Schon vom Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns auserwählt. Wir sollen zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Ja, seine eigenen Kinder sollten wir werden, durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte rühmen und preisen, die wir durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, erfahren haben. Denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns so reich beschenkt hat. Ihr verdanken wir es auch, dass wir von Gottes Plan zu unserer Rettung erfahren haben und seinen Willen kennen. Danach wollte er von Anfang an Jesus Christus zu uns schicken, damit, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf Erden unter der die Herrschaft Christi zusammengefasst wird. Nach seinem Plan und Willen hat Gott uns schon im Voraus durch Christus als seine Erben eingesetzt. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gott verherrlichen, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Von Anfang an hat Gott geplant, dass wir zu ihm gehören. Als seine Kinder. Mit allen Rechten, mit allen Pflichten, genauso wie Jesus es uns im Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt. So wie dieser Sohn Erbe sein sollte, sollen auch wir Erben sein. Aber so wie dieser Sohn weggelaufen ist, so sind auch wir weggelaufen. Haben versucht, dem, was Gott wirklich will, ja, nämlich sein Feld zu bestellen, sein Haus zu hüten, es zu mehren, aus dem Wege gegangen. Das war, denke ich, die Sünde, die uns von ihm trennte, bevor Jesus kam. Und deshalb hat er Jesus über alles als Haupt gesetzt. Alles im Himmel und auf Erden. Damit wir jetzt durch ihm dienen können. Durch ihn ihm dienen können. Als seine Diener auf der einen Seite, aber eben auch als seine Geschwister, die mit der Verheißung auf ein unvorstellbares Erbe leben dürfen. Dieser Lottogewinn, von dem du gesprochen hast, Dirk. Und das ist eine Verheißung, die uns eigentlich dauernd die Tränen vor Freude in die Augen drücken sollte. Und das ist der Grund, weshalb wir mit unserem Leben Gott verherrlichen sollen, so wie es hier im Vers 12 steht. Was ist denn nun Gottes Herrlichkeit, um die sich eigentlich alles drehen sollte, die wir verherrlichen sollten, die wir anbeten sollten? Römer schreibt uns Paulus, wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit, wie abgrundtief seine Erkenntnis. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat jemals seine Gedanken erkannt? Wer ist je der Berater des Herrn gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Der Himmel verkündet Gottes Größe und Hoheit. So heißt es im Psalm 19,2. Aber am besten können wir, denke ich, Gottes Herrlichkeit doch erkennen in Jesus Christus. Er ist wirklich das Licht der Welt. Er zeigt Gottes Wesen. Durch das Kommen Jesu sind wir nicht länger im Unklaren darüber, wie Gott ist. Hebräerbrief. Im Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit des Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Jesus kam auf die Erde, damit wir Gottes Größe und Herrlichkeit in ihrer ganzen Fülle verstehen können. Gottes Sohn wurde Mensch und lebt unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe wirklich zu uns gekommen. So heißt es im Johannesbrief. Wir müssen uns klar machen, Gottes Herrlichkeit ist in Jesus, ist in ihm, weil er Gott ist. Es liegt in seinem Wesen allein. Wir können zu seiner Herrlichkeit so wenig hinzufügen, wie wir die Sonne veranlassen können, heller zu scheinen. Aber wir sollen seine Herrlichkeit anerkennen, sie ehren, sie preisen, sie immer in unseren Gesprächen halten und vor allem mit allem unserem Leben ihm Ehre geben. Warum? Weil Gott es verdient. Wir schulden ihm alle Ehre, die wir nur geben können. Weil er alles erschaffen hat. In der Offenbarung steht, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Soweit, so gut. Das betrifft jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne muss darauf Antwort geben, ob er das für sich tun will, ob er wirklich Gott die Ehre geben will. Was hat das denn nun wieder mit Gemeinschaft zu tun? Warum kann ich den Gott nicht alleine dienen? Ich denke, das, was ich versucht habe darzustellen, hat sehr viel mit der Gemeinschaft zu tun. Denn wir ehren Gott damit, dass wir die Familie Gottes lieben und uns zu ihr halten und für sie arbeiten. Denn als wir Christen wurden, durch die Taufe, wurden wir ja auch ein Teil von Gottes Familie. Jesus nachzufolgen bedeutet eben nicht nur etwas zu glauben, sondern es bedeutet auch, zur Familie Gottes zu gehören und zu lernen, diese Familie zu lieben. Johannes schrieb, wir wissen, dass wir den Tod hinter uns gelassen und das unvergängliche Leben erreicht haben. Wir erkennen es daran, dass wir unsere Brüder und natürlich unsere Schwestern lieben. Und Paulus sagte, nehmt euch gegenseitig so an, wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Es liegt tatsächlich in unserer Verantwortung, unsere Geschwister so lieben zu lernen, wie Gott liebt, weil Gott eben Liebe ist und wir ihm dadurch Ehre geben. Jesus sagte, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das allein ist, denke ich, bereits Grund genug, Gemeinschaft zu suchen und sich einzubringen. Aber es geht ja noch weiter. In Epheser 1, 19 bis 23 wird beschrieben, ich lese es jetzt nicht vor, Ingrid hat es gelesen, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Die Gemeinde ist sein Leib. Und wir können nicht als Glied dieses Leibes unabhängig von den anderen Gliedern leben. Sonst wären wir wie eine Rebe, die abgeschnitten ist vom Weinstock. Und alles, was wir tun, muss, so sagt es Paulus im Korintherbrief, dem Aufbau seiner Gemeinde dienen. Er schreibt, wenn ihr schon solchen Wert auf die Geistesgaben legt, die Korinther haben viel auf die Geistesgaben Wert gelegt und haben viele Geistesgaben in ihrer Gemeinde gehabt, dann bemüht euch vor allem um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Auch wieder ein Grund, weshalb für einen Christen eigentlich zu einer Gemeinde zu gehören Pflicht sein sollte. Und weiter. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder hasst, dann lügt er. Wenn er seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Christus gab uns dieses Gebot. Wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder lieben. Wer glaubt, dass Jesus der versprochene Retter ist, hat Gott zum Vater. Und wer den Vater liebt, der ihn gezeugt hat, wird auch alle anderen lieben, die vom selben Vater stammen. Und das Bild der Familie, das hier gezeigt wird, ergibt sich ganz natürlich eben aus der Tatsache, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Er ist unser Vater. Deshalb sind wir Brüder und Schwestern. Wir werden in der Taufe in die Familie Jesu hineingeboren. Die Mitglieder der weltweiten Gemeinde sind unsere Geschwister. Ich meine, man kann sich Freunde aussuchen, nicht aber die Familie, das birgt manchmal Konflikte. Aber das sind ja die Konflikte, die wir genau in der Liebe, die uns zusammenbringt, bewältigen sollen. Und Jesus und Paulus beten ja dafür, dass die Gemeinde eins ist. Sie beten um Einheit. Und Paulus drängt uns, die Einheit des Geistes zu wahren, damit wir das Ziel unserer Gemeinschaft erfüllen, dass wir gemeinsam Gott loben und darauf achten, dass keiner hinten anbleibt, wenn Jesus wiederkommt und wir die Erfüllung der Verheißung, die uns Gott gegeben hat, erleben. Auch diese Verheißung steht im Epheserbrief. Ich glaube, das ist Grund genug, hier zu sein, was ich vorgelesen habe. Und dann gibt es natürlich einen ganz besonderen Grund. Ihr alle seid der Grund, denn auch wenn Gott uns vieles als Pflicht auferlegt, in der Gemeinde zu sein, hat er uns doch die Liebe untereinander gegeben, die uns verbindet und die weit mehr ist als Sympathie, mit der wir einfach zusammen sein dürfen und wirklich alle Konflikte, die wir haben, lösen können, wenn wir gemeinsam zu ihm aufblicken. Uli wird uns, denke ich, in 3 Wochen etwas erzählen zu der Frage, wie wir in Jesus zusammenkommen. Und darauf freue ich mich auch schon, Denn das ist ein Grund, hier zu sein, Jesus zu loben und zu preisen aus ganzem Herzen und in der Gemeinschaft. Amen.